Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Nun, den Vätern und Großvätern. Vätern ist bereits gratuliert worden zum Vatertag hier im Gottesdienst soeben an Christi Himmelfahrt. Gedacht, was bleibt uns in den Reisenotizen? Vielleicht diese Komposition von Lodovico Viadana, entstanden um 1600. In der Renaissancezeit feierte man in Venedig an Christi Himmelfahrt Lo Sposalizio, die Vermählung Venedigs mit der See, mit pompösen Prozessionen, mit Glockenklang und festlicher Musik, eben dieser La Veneziana. Andrea Stopp freut sich auf den Feiertagsspaziergang mit Ihnen. Sie haben den Feiertagsspaziergang eingeschaltet hier im Deutschlandfunk. Seien Sie nochmals herzlich willkommen. Bis 13 Uhr haben wir heute Zeit, die Welt ein wenig zu entdecken. Wir werden gleich in der Bergregion Andalusiens wandern gehen, im Hinterland der Costa del Sol. Wir statten im eigenen Land einen Besuch im Bergischen Land ab, und zwar genauer in der Stadt Overath und drumherum zwischen den Flüssen Agger und Sülz gelegen, gibt es dort einen herrlichen Lyrikweg, den werden wir Ihnen vorstellen. Wir blättern im Dialektatlas der Deutschen Welle, Schwäbisch diesmal. Das wird mit Sicherheit ein Leckerbissen, kommt um 10 nach 12, dann nach unseren Nachrichten. In Mailand, die Scala, schauen wir uns genauer an hinter den Kulissen. Das Cliff Hotel in Sellin auf Rügen wird nicht allen etwas sagen, aber besonders den ostdeutschen Landleuten mit Sicherheit, einst errichtet für das Politbüro der SED, dieses Hotel gibt gibt es immer noch seit 45 Jahren und wir schauen uns rum darin um, was draus geworden ist. Jetzt gleich dann geht es in die Sächsische Schweiz. Dort werden wir den Malerweg kennenlernen. Dazu gleich dann die Erläuterung. Aber vorher stärken wir uns mit einem guten Blümchen-Café. Davon singt Arthur Preil. Das ist eine Schellack-Aufnahme, also es knistert ein wenig. Jedenfalls geht es um das Nationalgetränk, den Blümchen-Café der Sachsen.
Immer singt man ganz allgemein nur ein Loblied dem edlen Wein. Doch wir haben, ich denke, edlere Getränke. Bayernlob steht sein echtes Bier als das richtige Elixier. In Berlin gibt's Weiße und Große an der Pleiße. Doch noch was trinkt im Land, ist allgemein bekannt. Unser guter Blümchen-Kaffee, 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 der verscheicht uns Sorgen und Weh, Sorgen und Weh, ei Herrsche. An eine Kanne für 15 Personen gehören auch an 14 Wohnen. Darum ist der Blümchen-Kaffee, Blümchen-Kaffee auf der Höhe. Sind sich Frauen recht hold gesinnt, finden sie sich zusammengeschwind und es gehen zum Kränzchen, Hildchen, Dildchen, Fränzchen. Friedlich dann auf dem Kanapee klagen sie sich ihr Leid und Weh, sprechen meist vom Mande und schielen nach der Kanne. Drum Schwestern schenket ein, schön süße muss er sein. Unser guter Blümchen-Kaffee, 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 der verscheicht uns Sorgen und Weh, Sorgen und Weh, ei Herrsche. An eine Kanne für 15 Personen gehören auch an 15 Wohnen. Darum ist der Blümchen-Kaffee, Blümchen-Kaffee auf der Höhe. An eine Kanne für 15 Personen gehören auch an 15 Wohnen. Darum ist der Blümchen-Kaffee, Blümchen-Kaffee auf der Höhe.
Die Sächsische Schweiz mit ihren Tafelbergen wie dem Königstein, mit seiner imposanten Festung und den ungewöhnlichen Felsformationen der Bastei, hat über die Jahrhunderte Künstler, Dichter wie Goethe oder Komponisten wie Karl Maria von Weber angezogen. Ebenso folgten Maler begeistert der historischen Fremdenroute zu den landschaftlichen Highlights des Elbsandsteingebirges. Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, Vater Karl August und Sohn Ludwig Richter aus Dresden, der Schweizer Adrian Zink. Dann sind noch viele zu nennen, Ernst Ferdinand Oehme, Johann Alexander Thiele, Karl Gustav Karus und natürlich der in Greifswald gebürtige Caspar David Friedrich. Seit 2006 folgt der Sächsische Malerweg über rund 116 Kilometer den Spuren der Künstler durch die Sächsische Schweiz. Katrin Kühne nimmt uns mit.
Denk ich an die Sächsische Schweiz, denken ich und auch viele andere sofort an das Gemälde von Caspar David Friedrich, Wanderer über dem Wolkenmeer. Romantik pur, geradezu ein Synonym für die Sächsische Schweiz. Karl Maria von Weber lässt sich von der dramatischen Szenerie des Gebirges zu seinem berühmten Freischütz inspirieren. Jahrhundertelang wandern Künstler jedweder Couleur entlang der Elbe und ins Elbsandsteingebirge. Angezogen von Tafelbergen wie dem Königstein mit der Festung auf der einen Seite des Flusses, von geheimnisvollen Schluchten und Felsentürmen wie von Riesenkindern hingekleckert an der Bastei auf der anderen. Seit 2006 folgt nun der Sächsische Malerweg als einer der schönsten Wanderstrecken Deutschlands über 116 Kilometer hinweg den Malern. Auf diesem Weitwanderweg von Pirna nach Pirna erinnern Stelen mit Kopien ihrer Gemälde oder Stiche zum Beispiel an den Italiener Canaletto mit seinem Pirner Marktplatz, an den Schweizer Adrian Zing mit seiner Ansicht von Wehlen oder auch an Vater und Sohn Richter aus Dresden. Fast am Ende der Route in Nauendorf bei Wehlen steht das Haus von Robert Sterl. Eines außerhalb Sachsens heute fast vergessenen, aber zu seiner Zeit bis in die 1930er Jahre hinein berühmten Impressionisten, der eigentlich zu den Deutschen ganz Großen gehört, neben etwa Lovis Corinth in München und dem Berliner Max Liebermann. Der schreibt über seinen Freund:
Sterl ist ein wahrhafter Künstler. Seine Bilder sind erschaut und erlebt, keine Programmmalerei. Er malt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.
Ja, herzlich willkommen im Robert-Sterl-Haus. Wir befinden uns gerade im Erker des großen Wohnzimmers. Wenn wir vor etwa 100 Jahren zu Besuch gekommen wären zu Robert und Helene Sterl, wären wir vermutlich hier auch hineingeführt worden, uns hier hinsetzen können und vielleicht einen Kaffee getrunken, einen Tee getrunken.
Die Kuratorin des Künstlerhauses ist die freundliche und allwissende Juliane Gatomski, geradezu ein Born des Wissens über Robert Sterl, wie sich herausstellen wird.
Aus dem Erker hat man einen wunderbaren Blick runter in das Elbtal. Das ist auch durchaus einer der Gründe gewesen, warum die Sterls sich für dieses Grundstück hier entschieden haben. Als die Sterls das Haus gekauft haben, muss man sich das mit weniger Bäumen vorstellen. Der Blick war also viel freier rüber in die Stadt Wehlen. Ein sehr lauschiger Ort bis heute.
Das spitzgiebelige Haus aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ist von einem großzügigen Garten umgeben, in dem das Paar auch begraben liegt. Die beiden hatten die Villa 1919 gekauft. Zwei Gemälde an der Wohnzimmerwand zeigen einen blonden Herrn mit heute wieder ganz modernem Spitzbärtchen und eine Dame mit die Augen beschattendem großen Hut.
Wir sehen hier die Gastgeber des Hauses. Wir haben einerseits Robert Sterl und die hübsche junge Dame ist seine Frau Helene Sterl. Beide Bilder sind auch von Robert Sterl selber gemalt. Also es ist in dem Sinne ein Selbstbildnis von ihm. Und diese beiden Bilder begrüßen letztendlich die Gäste hier im Haus.
Ein gemütliches Kanapee, ein großer Tisch mit geschnitzten Stühlen, über denen eine gelbe Seidenlampe mit Fransen hängt, Sterls eleganter Schreibsekretär, Bilder und Zeichnungen von ihm, Porzellanfiguren und Glasvasen, erschaffen von befreundeten Künstlern des Paares, kreieren eine intime Atmosphäre. Keine klassische Kunstgalerie mit Schildern unter allen Bildern.
Sondern es wird hier wirklich versucht, bewusst noch den Eindruck des Künstlerhauses noch zu erhalten, sodass man wirklich, muss ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das Gefühl hat, Herr Sterl kommt abends noch nach Hause.
Übrigens mit der Bahn von der Kunstakademie in Dresden, wie seine erhaltene Monatskarte belegt. In einer kleinen Vitrine im Wohnzimmer stehen Fotografien von Bekannten, unter anderem aus dem sächsischen Königshaus. Der 1867 in ärmlichen Verhältnissen bei Dresden geborene Künstler wird 1906 zum Professor an der dortigen Kunstakademie ernannt und steigt in die höhere Gesellschaft auf. Ebenfalls finden sich Bilder des Geigers Henry Petri und des Dirigenten Ernst Edler von Schuch.
Diese beiden Personen sind für ihn sehr wichtig gewesen, einerseits, weil er mit ihnen sehr eng befreundet gewesen ist und andererseits, und das kam zuerst, sie haben ihn in das Musikleben eingeführt.
Ein großes Lebensmalthema Sterls ist die Liebe zur Musik. Darstellungen von Musikern, Orchestern, die er auf vielen Reisen unter anderem nach Russland begleitet und malt. Hat er selber ein Instrument gespielt?
Eine interessante Frage. Also ein Musikinstrument hat er nicht gespielt. Er hat mit dem Pinsel gespielt. Also er hat nämlich wirklich versucht, Musik in Malerei zu übersetzen. Und er war übrigens ein sehr, sehr guter Musikkenner der Musik des beginnenden 20. Jahrhunderts.
In seinem extra angebauten Atelier, wo seine Staffelei, Utensilien für die Plein-Air-Malerei und Koffer an den Vielreisenden erinnern, hängt eine geradezu wilde Orchesterszene. Der Dirigent wird ohne Gesicht dargestellt.
Wir sehen hier nämlich Ernst Edler von Schuch. Beim Dirigieren, man sieht kaum noch Gesichter, nur noch im vorderen Bereich die Andeutung. Und ansonsten löst sich hier wirklich alles, das Orchester quasi in Farbe und in Bewegung auf. Auch das Pult von Schuch, das sieht aus, als ob das schon vibriert fast.
Das Bild trägt expressive, ja expressionistische Züge, obwohl er sich sein ganzes Leben lang dem Impressionismus verschrieben hat.
Er hat ganz am Anfang mit der Landschaft noch spätromantisch sozusagen begonnen, war dann in der akademischen Malerei erstmal ausgebildet worden, hat sich dann aber schon während des Studiums befreit davon und er ist auch Zeit seines Lebens Impressionist geblieben.
Sterl war sich bewusst, dass die künstlerische Entwicklung sozusagen über ihn hinweg voranschreitet. Aber das störte den bescheidenen Professor nicht. Seine Meisterschüler aber ermutigt er, immer weiterzugehen auf ihrem Weg.
Er war eigentlich immer jemand, der eher abseits vom Weg gewesen ist, generell eigentlich in jeder Hinsicht.
Seine Zeitgenossen haben ihn auch für seine Orchesterdarstellungen geschätzt, vor allem aber für seine einfühlsamen Porträts. Kollegen und Freunde wie Liebermann oder Corinth, die zusammen mit ihm ausstellten, bewunderten unter anderem seine sozialkritischen Gemälde. Rund 100 Sandsteinbrüche gab es zu seiner Zeit in der Region. Die heute geschlossenen sogenannten weißen Brüche, die das Sonnenlicht so wunderbar reflektieren, waren ganz in seiner Nähe. Sie sind sein zweites großes Lebensmalthema. Lebendige Ölskizzen im Durchgang zum Atelier zeugen von seiner fast 30 Jahre währenden Beschäftigung mit der Arbeit der Steinbrecher.
Sie minutiös beobachtet, hat Studien erstellt, Skizzen, um genau die Arbeitsgänge zu erfassen. Er hat sie sehr genau beobachtet, auch das Gemeinsame, was notwendig gewesen ist, um überhaupt solche riesen Steinblöcke, die er auch immer wieder malt, bewegen zu können beispielsweise. Also man sieht hier durchaus, dass sie ein sehr schweres Leben geführt haben.
Seine Steinbrecherbilder werden später zu DDR-Zeiten in Schulbüchern abgebildet, passte er doch damit gut in das damalige Schema des Arbeitermalers. Das Haus dieses bescheidenen, eigenwilligen, 1932 mit knapp 65 Jahren verstorbenen Künstlers wird 1981 in ein Museum umgewandelt. Es lohnt sich unbedingt, in Nauendorf, fast am Ende des sächsischen Malerweges, diesem vergessenen Impressionisten Robert Sterl einen Besuch abzustatten.
Thank you.
Vielleicht sollte ich Ihnen noch sagen, das Robert-Sterl-Haus ist seit 1. Mai wieder geöffnet, donnerstags bis sonntags, bei Voranmeldung auch außerhalb dieser Öffnungszeiten. Und das hier könnte interessant sein. Picknick im Garten ist während der Besuchszeiten möglich. L'Alpujarra, das ist eine Bergregion im Hinterland der Costa del Sol in Spanien und der absolute Kontrast zu den Hotelburgen an der Küste. Landwirtschaftlich geprägt, sehr traditionelle Lebensweise, fast ein bisschen weltvergessen. Andalusien also, wie es vor dem Touristenboom war. Nach L'Alpujarra haben sich die letzten Mauren nach der Rückeroberung Spaniens im 15. Jahrhundert zurückgezogen. Tom Noga war vor Ort nicht nur zur Wein- und Schinkenverkostung, auch zu den einzigen Orten in L'Alpujarra, die auf der Landkarte von Touristen stehen, allerdings so gut wie nur von Spaniern. Auch zu den höchstgelegenen Dorf Spaniens ist er gereist, aber hören Sie selbst.
L'Alpujarra comienza.
L'Alpujarra beginnt in der Sierra Nevada, an den Flanken der 3000er dort oben, dem Veleta, dem Mulhacén, dem höchsten Berg der Iberischen Halbinsel, und erstreckt sich bis hinunter zum Mittelmeer. Im Osten ist L'Alpujarra durch dieses Dorf begrenzt, durch Lanjarón, und im Westen durch die Provinz Almería, immer nach Süden abfallend.
Comarca de Almería, siempre en la vertiente sur.
Lanjarón kennt jeder in Spanien. Nach dem Ort in Andalusien ist das meistverkaufte Mineralwasser des Landes benannt. Dessen Logo ist kirschrot, mit dem schneebedeckten Mulhacén im Hintergrund. Lanjarón ist ein Kurort. Das Thermalbad thront über der Durchgangsstraße. Ein zweistöckiges Gebäude aus Sandstein, flankiert von zwei überdachten Türmen. Diese Bauweise ist arabisch, sagt Chelo Castillo. Man nennt sie Estilo Mudéjar.
Los Árabes llegaron en el año 711.
Die Araber haben Spanien im Jahr 711 erobert. In L'Alpujarra, diesem unwegsamen Gebirge, hatten sie bis ins Jahr 1570 ihre letzte Zuflucht. Auch die Bezeichnung L'Alpujarra ist arabischen Ursprungs. Eine Theorie besagt, dass sie auf einen nordafrikanischen Heerführer namens Al-Busarat zurückgeht, eine andere, dass sie sich von der lateinischen Vorsilbe Alp für Gebirge ableitet und dem arabischen Wort Usarat. Es bedeutet grüne Weide.
Y Usarat en árabe, tierra de pastos verdes.
Wir gehen über die Hauptstraße von Lanjarón. Menschen sind kaum unterwegs. Wie viele europäische Kurorte hatte auch Lanjarón seine besten Zeiten, als die Krankenkassen noch bereitwillig Kuren spendiert haben. Oder noch früher. Vor 100 Jahren diente Lanjarón dem Großbürgertum aus der Provinzhauptstadt Granada als Sommerfrische. Im Hotel España hat Federico García Lorca, der große spanische Dichter, die Kurgäste am Piano unterhalten, wann immer er seine Mutter in den Sommermonaten hier besucht hat. Chelo Castillo betreibt einen kleinen Bauernhof, den sie von ihren Eltern geerbt hat. Sie hat nie woanders gelebt, anders als ihre Brüder, die der Arbeit wegen nach Barcelona gezogen sind. Ich gehöre zum Widerstand, sagt Chelo.
Yo siempre con mi familia he dicho que soy de la resistencia.
Ihr Geld verdient sie als Bergführerin. Deshalb bin ich mit ihr unterwegs. Natürlich könnte ich L'Alpujarra allein und mit dem Auto erkunden, aber mit fachkundiger Begleitung und zu Fuß ist es stilvoller. Unser Weg führt über einen Grat. Unten im Tal meandert ein Bach. An beiden Ufern Äcker und Weiden. Terrassenartig im Gefälle angelegt. Die Landwirte in L'Alpujarra haben es nicht leicht.
Das Land wurde hier immer in Subsistenz bewirtschaftet. Man hat für den Eigengebrauch angebaut. Es gab keine Supermärkte. Eine andere Wahl hatte man nicht. In meinem Dorf, in Sopotujar, gab es nur ein Auto. Es gehörte meinem Vater und jeder aus dem Dorf hat es genutzt.
Wir erreichen Sopotujar, das Dorf, in dem Chelo lebt. Es liegt auf einer grünen Hochebene, knapp 300 Einwohner, verwinkelte Gassen, alle Häuser weiß getünst. Das ist typisch für die Region. Die Pueblos Blancos, die weißen Dörfer, sind ein Markenzeichen Andalusiens.
In estos pequeños pueblos, la familia y los animales vivían muy cerca.
In kleinen Dörfern wie diesen haben Mensch und Tier sehr eng beieinander gelebt. Hygiene war wichtig, damit Parasiten und Krankheiten nicht von den Tieren auf die Menschen übergesprungen sind. Hier in den Bergen enthält das Gestein viel Calciumcarbonat. Wenn man das in Wasser auflöst, entsteht Kalk, mit dem man die Häuser streichen und desinfizieren kann. Die Menschen haben ihre Häuser von außen und innen weiß gestrichen. Das hatte den Nebeneffekt, dass es drinnen heller war.
Weiter zu Fuß durch La Alpujarra. Die Wanderung ist anstrengend. Entweder geht es bergauf oder bergab. Ebene Flächen gibt es kaum. Auf den Feldern und Weiden unverputzte Steinhäuser, sogenannte Cortijos. Wie Almen in den Alpen werden sie nur im Sommerhalbjahr bewirtschaftet, wenn das Vieh in den Bergen grast. Zwischen den Feldern und Weiden Acequias, schachbrettartig angelegte Bewässerungskanäle.
Hay un poco de controversia.
Auch über die Acequias ist man sich nicht einig. Einige sagen, schon die Römer hätten hier Kanäle angelegt. Das stimmt wohl auch. Aber man darf nicht vergessen, dass die Araber über 800 Jahre hier waren. Das ist eine lange Zeit, um Spuren zu hinterlassen. Sie haben das Kanalsystem in der Sierra Nevada und in La Alpujarra entworfen, angelegt und perfektioniert.
Wir biegen ab auf einen Wirtschaftsweg. Er ist unbefestigt. In ihrer Kindheit in den 1970ern war das eine Straße, erzählt Celo. Die einzige, die hinaufgeführt hat nach Capilera, einem Dorf an der Flanke des Mulhacén. Viele Dörfer in La Alpujarra waren nur über solche Wirtschaftswege zu erreichen.
Wenn man nur das Materielle sieht, waren wir arm. Ich erinnere mich, dass ich als kleines Mädchen immer wie ein Junge gekleidet war, weil ich die Sachen meiner Brüder auftragen musste. Die Fotos von damals sind echt lustig. Aber wir hatten Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Wir haben vieles miteinander geteilt. Wir hatten tolle Naturerlebnisse, Gemüse und Fleisch im Überfluss und in hoher Qualität. Ich habe uns nicht als arm empfunden. Im Gegenteil, wir waren reich.
In Pampanera kehren wir ein. Auch Pampanera ist ein Pueblo Blanco. Die würfelförmigen weißen Häuser schmiegen sich an einen Hang. Dazwischen verlaufen eng verwinkelte Gassen, durch die sich Touristen schieben. Es sind keine Massen. Sie kommen zum Wandern. Auch in der Bodega La Morelea ist es voll. Sie ist eher ein Feinkostladen. Vor den Holzbalken unter der Decke baumeln Schinkenkeulen und Hartwürste. In den Regalen stapeln sich Brot, Wein, Olivenöl, Pasteten, Kekse, Honig und Marmeladen. Und in einem Kühlregal verschiedene Käsesorten. Alles aus eigener Herstellung oder von Bauern aus der Region. Mitten im Verkaufsraum Weinfässer. Sie dienen als Tische. Wer will, kann hier eine Merienda verzehren, eine Brotzeit. Im Stehen. Celo ordert einen Chorizo vom iberischen Schwein, eine Paprikawurst mit dunklem Fleisch. Außerdem Schinken aus Treveles, unserem Ziel heute. Oliven, 6 Monate alten Manchego-Käse und Brot.
Das ist unsere Art, Rast zu machen, auf einer Wanderung oder von der Arbeit. Mit einem Wein oder einem Bier, mit oder ohne Alkohol. Wir machen es nicht kompliziert mit komischen Getränken. Hier heißt es Wein oder Bier. Und eine Brotzeit in einer typischen Taverne.
Abends in Treveles treffen wir Jesus Espinosa. Wie Celo ist er Bergführer. Im Winter arbeitet er drüben in der Sierra Nevada als Skilehrer. Mit Jesus werde ich morgen weiterwandern, hoch auf den Mulhacén. Treveles liegt in einer Schlucht auf 1480 Höhenmetern und ist das höchstgelegene Dorf Spaniens. Auch Treveles ist ein Pueblo Blanco. Nur sind die Häuser hier mehrstöckig und die Untergeschosse fensterlos. Jesus steht vor einem dieser Häuser.
Das ist eine Trockenkammer. Lass uns reingehen, dann zeige ich dir, wie die Leute in diesem Dorf Schinken reifen lassen und in welchen Mengen.
Drinnen ein vielleicht 60 Quadratmeter großer Raum. Wohin man blickt, hängen Schinkenkeulen an eisernen Haken.
Le acompaña un clima frío y seco.
Schinken braucht ein kaltes und trockenes Klima. Aber in den meisten Gegenden Europas ist es im Winter feucht. Hier nicht. Hier kann der Schinken auf eine traditionelle Art reifen, ohne Konservierungsstoffe.
Sin necesidad de usar cámaras y cosas artificiales para su proceso.
El proceso tradicional empieza por un proceso de salado.
Die traditionelle Art besteht aus drei Phasen. Erst wird der Schinken mit Salz gepökelt, dann getrocknet und schließlich geräuchert. Das dauert zwei Winter. Zu Beginn des ersten Winters geht es los, am Ende des zweiten Winters ist der Schinken fertig für den Verzehr.
Era cuando ya normalmente el jamón estaba para comerlo.
Jamón de Treveles ist eine geschützte Qualitätsbezeichnung. Für das Fleisch selbst gelten Standards. Das Räuchern muss in diesem Dorf stattfinden. Die meisten Häuser in Treveles haben Räucherstuben im Untergeschoss. Früher wurden auch die Schweine in diesem Tal gezüchtet. Heute geschieht dies in anderen, flacheren Gegenden Andalusiens.
Un jamón que pesa 9 kilos, por ejemplo, en carne fresca.
Ein Schinken, der 9 Kilo wiegt, wird 9 Tage gepökelt. Wiegt er 14 Kilo, sind es 14 Tage. Das geschieht eine Etage höher. Er wird komplett in Meersalz eingelegt. Danach wird das Salz rausgewaschen und der Schinken kommt hier runter zum Trocknen. Das dauert 6 bis 9 Monate. Geräuchert wird er eine Etage tiefer. Noch einmal so lange. Insgesamt sind es in diesem Gebäude 25 bis 30.000 Schinken.
In dieser kleinen Nave kann es 25.000 bis 30.000 Jamones in ganzem Gebäude.
Am nächsten Morgen brechen wir bei Sonnenuntergang zu Mulhacén auf.
Der Mulhacén ist der König der Berge, das Dach der iberischen Halbinsel. Wenn du hier bist, ist es Pflicht, ihn zu besteigen. Aber es wird ein harter Tag. Hin und zurück sind es 8 bis 10 Stunden, vielleicht 11. Der Weg ist gut ausgebaut und wird instand gehalten, weil jedes Jahr am 5. August eine Prozession hinaufführt, zur Feier unserer Schutzpatronin, der Schneejungfrau. Morgens geht's hoch, nachmittags runter.
Der Weg ist in der Tat breit und leicht zu begehen. Er führt zunächst entlang eines Gebirgsbachs, des Rio Treveles. Parallel verläuft ein Kanal, die Acequia de Castaras. Sie ist weniger steil als der Rio Treveles. Alle 100 Meter zweigen kleinere Kanäle ab.
Die Kanäle sind die Venen unseres Lebens in La Alpujarra. Sie durchziehen alle Berge und Täler. Dies ist eine trockene Gegend, aber wir haben die 3000er der Sierra Nevada. Im Winter schneit es dort. Dieser Schnee ist unser Wasserreservoir. Mit der Schneeschmelze fließt das Wasser in die Täler. Um zu verhindern, dass es sich direkt ins Mittelmeer ergießt, haben die Araber dieses Kanalsystem gebaut. Dadurch bleibt das Wasser möglichst lange in der Region und kann genutzt werden. Aus einer trockenen Gegend, in der kaum Landwirtschaft möglich war, haben sie fruchtbare Äcker und Weiden gemacht, auf denen man alles anbauen kann.
In einer Zone der Montagne, in der man sich jeden Art von Kultur geben kann.
Der Pfad schlängelt sich zu einem Cortijo hinauf, zu einer Alm. Baufälliger Zaun, windschiefes, fensterloses Haus, baumlose Weide, auf der ein Dutzend Ziegen grasen. Der Cortijo gehört José. Jesus hat ihn gestern in Treveles getroffen und uns für die erste Rast heute hier mit ihm verabredet. Aber José ist nicht da. Wohl in Treveles versackt, brummelt Jesus. Die Tür des Cortijo ist nicht abgeschlossen. Jesus schlüpft hinein und kommt eine Minute später mit zwei Bierflaschen wieder raus.
Alhambra wäre besser gewesen, aber er hat nur Cruz Campo aus Sevilla. Alhambra ist aus Granada.
Auf einer Bank essen wir Bocadillos, also Brot, natürlich mit Jamón de Treveles. Wir blicken auf die Berge. Sie sind gesprenkelt mit unverputzten Häusern.
Das sind alles Cortijos. Manche werden noch bewirtschaftet, einige wenige ganzjährig. Cortijos gibt es hier bis auf eine Höhe von 2500 Metern. An den Südhängen der Sierra Nevada ist es warm genug, auch durch die Nähe zum Mittelmeer. In anderen Gegenden Spaniens oder in Nordeuropa wäre das nicht möglich.
Oberhalb der Schlucht des Rio Treveles erreichen wir ein Hochplateau, aus dem der Mulhacén kahl und kegelförmig aufragt.
Der Mulhacén ist nach dem vorletzten Sultan von Granada benannt, nach Muley Abdu Hassan. Muley war sein Spitzname, der Alte. Er war der Vater von Boabdil, des letzten Sultans. Die Legende besagt, dass er aus Granada verbannt wurde, weil er sich in eine Frau verliebt hatte, die zum Christentum konvertiert war. Sein letzter Wunsch soll gewesen sein, auf dem höchsten Punkt der Sierra Nevada begraben zu werden, wo niemand seine letzte Ruhe stören könnte. Der Legende zufolge liegt er dort oben. Aber ob das stimmt?
Von hier aus sind es noch 1000 Höhenmeter. Der Aufstieg scheint keine Schwierigkeiten aufzuweisen. Kein Grat ist im Weg, keine Felswand, über die wir klettern müssten. Aber der Wind pfeift und die Sonne brennt senkrecht vom Himmel. Wir steigen in Serpentinen auf. Unter unseren Füßen löst sich Gestein. Wir müssen aufpassen, nicht abzurutschen. Oben werden wir mit einem grandiosen Panoramablick aus 3718 Höhenmetern belohnt.
Der Berg vor uns ist der Pico del Beleta, der zweithöchste Berg der Sierra Nevada. Man kennt ihn vor allem wegen des Skigebiets an seiner Nordflanke. Rechts neben dem Beleta sehen wir eine Stadt unten in der Ebene. Das ist Granada. Wir können sogar den Hügel erkennen, auf dem der Sultanspalast aus der Zeit der Besetzung durch die Mauren steht, die Alhambra.
Jesus dreht sich um. Richtung Süden schweift der Blick bis ans Mittelmeer. Wir erkennen die Küstenstädte Almería und Malaga.
Und das Gebirge noch weiter im Süden ist das Riff in Algerien. Den marokkanischen Teil des Riff können wir nicht sehen. Dort ist es zu diesig.
Wir setzen uns auf eine Bank unterhalb des Gipfelkreuzes und genießen die Stille. Ein Schluck Wasser, der letzte Bocadillo und jetzt...
Zurück nach Trebeles. Ich habe einen Tisch bei einem Schlachter reserviert für eine Wein- und Schinkenprobe.
Na dann, los kann ich da nur sagen. L'Alpujarra, touristisch nicht überlaufene Region Andalusiens. Tom Noga war dort. Wir hören ein spanisch-neapolitanisches Lied aus dem 17. Jahrhundert. Wie groß ist das Meer und seine Gestade? Wie groß sind meine Sorgen und Nöte, dass meine Freude nicht groß genug ist, sich ihrer zu erwehren?
Saber recordar.
Sie hören den Feiertagsspaziergang im Deutschlandfunk von den Bergen Andalusiens zurück nach Deutschland ins Bergische Land. Von dem wird ja gesagt, dass es die erste Erhebung für die feuchten, regenbringenden Westwinde sei, die den größten Teil des Jahres vorherrschen. Und die Niederschlagsmengen haben der bergischen Landschaft reichlich Bäche und Wasserrinnen in die tiefgrünen Täler geschnitten. Es sind nahezu 3000 zu Beginn, als sich in den Tälern nach der kleinen Eiszeit Menschen niederließen. Da bauten sie Mühlen. Und aus dem Schiefer im Boden wurde das Dach für ihre Häuser gezimmert. Das Wahrzeichen im Bergischen Land, das sind die kleinen, feinen Fachwerkhäuser mit eben diesen Schieferdächern. Und mittendrin im Oberbergischen liegt die Stadt Overath zwischen den Flüssen Agger und Sülz. Hier wird traditionell die bergische Waffel gegessen, die Heimatforschung und das Vereinsleben großgeschrieben. Auch Künstler entdecken die Naturschönheiten und siedeln sich im Bergischen Land an, wie die Lyrikerin Marita Thomas. Der Overather Lyrikweg wird durch ihre Poesie ein Weg des Innehaltens und der Einkehr. Beatrice Zeider ist mit ihr gemeinsam ein Stück des Weges gegangen.
Auf dem Pfad zum Overather Lyrikweg treffe ich auf eine einheimische Kräuterfrau im Wald, der wasserreichen Gegend.
Ja, die Bäche sind hier voller Wasser, weil die Böden sehr schwer sind und das Wasser nicht so gut versickert. Und durch die Hanglage rechts und links sammelt sich das Wasser unten im Tal und die Bäche sind voll.
Alexandra Lemmer ist oft im Wald und sammelt Kräuter. Und die wachsen entlang der Bäche zuhauf, nicht weit entfernt vom Lyrikweg. Bevor ich meinen Weg fortsetze, will sie mir noch unbedingt eine romantische Stelle am Fluss zeigen.
An diesem schön sprudelnden Bächlein wächst die Wasserkresse. Hier steht sie und wenn Sie sich das mal genauer angucken, die ist so schön filigran vom Blatt. Und jetzt kosten wir mal ein Blatt. Ja, schön scharf, richtig schön scharf, wie Meerrettich.
Ich lasse die Kräuterfrau des Wegs weiter sammeln und bin, nachdem ich die Straße überquert habe, gleich am Anfang des Lyrikweges. Dort treffe ich die Lyrikerin Marita Thomas, nicht weit vom Overather Gymnasium. Die Gedanken zur ersten Lyrik, Schritte, inspirierte die Künstlerin insbesondere durch.
Ich kann gehen und, so wie es hier auch steht, nach innen gehen und dabei etwas empfinden und spüren. Und auch insbesondere spüren, was mich atmet. Und auf dem Weg begegnet uns ja sehr vieles. Nicht nur die Menschen, alles, was uns begegnet, jeder Baum, jede Wiese, jedes Tier, ist eine Begegnung. Und nicht nur dem anderen begegnen, sondern auch dadurch dir selbst. Und das war meine Intention für den ersten Text, was so ein Weg auch in einem selber auslösen sollte oder könnte.
Diese ersten Momente des Sehens und des Innehaltens sind mit der ersten Lyrikinschrift verbunden.
Wir gehen zu der zweiten Stele.
Mit dieser Inspiration machen wir uns auf den Weg zur zweiten Lyriktafel, Randnotizen, Richtung Agger, vorbei an das alteingesessene Gut Eichtal, das von der Geschichte einiges zu bieten hat. Denn hier spielten die Anfänge der Industrialisierung. Der Kölner Unternehmer Karl Peters nutzte Gut Eichtal als Sommerresidenz. Er betrieb ab 1891 in Köln einen Gemischtwarenhandel, der zum größten Kaufhaus im Deutschen Reich mit 1000 Angestellten auf einer Länge von 320 Meter entlang der Breitenstraße Bekanntheit erlangte. Karl Peters war auf seine Mitarbeiter bedacht und ermöglichte ihnen eine Vielzahl sozialer Vergünstigungen wie Mittagsküche und Erholungsheim. Auch gründete er eine Pensions- und Betriebskrankenkasse. Seine Tochter veräußerte später in den 60er Jahren die väterliche Firma an die Karstadt Aktiengesellschaft. Gut Eichtal schenkte sie 1948 der Gemeinde Overath. Seitdem wird das Gelände für Wohltätigkeit, Projekte und Veranstaltungen genutzt. Wir lassen Gut Eichtal zur Rechten liegen und erahnen die zweite Lyriktafel in weiter Ferne. Das Gemüt beruhigt sich zur Linken schauend mit dem fließenden Wasser der Agger und ihrer grünen eingebetteten Aue. Hier ist auch die Künstlerin im Hier und Jetzt. Seit 9 Jahren stehen diese lyrischen Texte am Wegesrand und sind aktueller denn je.
Sonne umklammert den Stein. Wer fegt die Schatten zusammen? was morgen sein wird, sehe hinter geschlossenen Augen. Was fangen wir an mit dem Sturmholz der Jahre, der entwurzelten Zeit, den schneeüberdeckten Zeichen? Wir halten die Fäden nicht in unserer Hand. Ein wachsames Spiel der Natur setzt Grenzen in uns. Da muss ich sagen, da habe ich vor 15 Jahren diesen Text geschrieben und der hat immer wieder noch mehr an Wert, weil es ein ganz kritischer Text ist. Er endet auch mit dem letzten Satz, ein wachsames Spiel der Natur setzt Grenzen in uns. Und da stehen wir gerade durch den Klimawandel, durch all diese Problemstellungen gerade jetzt davor. Und ich hatte damals irgendwo so ein Gefühl, so ein Ahnen, weil es kam ein Unwetter, abgestürzte Bäume, heißer Sommer. Und da ist dieser Text entstanden und ist für mich gefühlt schon uralt und trifft heute umso mehr den Nagel auf den Kopf.
An der Acker atmet die Künstlerin auf und genießt den Blick über die Weite und die Berge.
Die Acker hat mich natürlich auch immer wieder inspiriert und das sind Wege, die ich gegangen bin, in denen ich auch in manchen Zeiten, in denen es mir nicht so gut ging, bin ich hier sehr in mich gegangen und ich habe hier sehr, sehr oft hier in diesen Aggerauen am Fluss entlang durch die Berge und Hügel, habe hier sehr, sehr oft Trost gefunden. Hier ist eine Karte, wo alles eingezeichnet ist.
Auf einer Länge von 13,5 Kilometer reihen sich die Tafeln der Lyrikerin Marita Thomas als Rundweg, jeweils im Abstand von 700 bis 800 Metern. Manchmal auch bis zu mehr als einem Kilometer. 2 Jahre lang hat es bis zur Fertigstellung des Lyrikweges gedauert. Und zu jeder lyrischen Zeile weiß die Künstlerin noch ganz genau, wie es dazu kam und beschreibt den Text auf der 3. Wegestafel.
Der Weg führt hier oben über die Höhen und da gibt es diesen Text, ein einsamer Weg. Und dieser einsame Weg beschreibt eigentlich auch dieses Gefühl, nach innen zu gehen, sich alleine zu fühlen, aber auch sehr, sehr viel gerade in der Einsamkeit zu entdecken.
Im 4. Text wortlos sind Gräser, nicht viel sprechen müssen und leichte Bewegungen des Lebens im Blickwinkel des Betrachters. Die Verwurzelung folgt auf Tafel 5, die in Heiligenhaus am Lyrikweg steht.
So manches Mal auf der Stelle getreten, Gedanken umkreist, über geduldige Hügel zogen fern die geschnäbelten Schreie, wollte schon südwärts mit ihnen entfliehen, aber weiß jetzt, wo ich stehe und bleibe.
Beim 6. Text, den Wegnarben, geht es um die Spuren, die das Leben hinterlassen hat. Und die Klarheit folgt zugleich mit fließendem Rauschen aus den Bergen.
Der führt über so einen ganz kleinen Bach. Und diese Klarheit, die sich in diesem Bach widerspiegelte, spiegelte auch eine gewisse Zeit oder unsere Zeit. Und das, was auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort zu erkennen ist.
Der Text Wind steht in der Mitte des Weges. Dann folgt der lyrische Text Windschaukel, mit dem sich die Poetin ganz besonders verbunden fühlt.
Möchte so gern als Ast windschaukeln und doch in mir ruhen. Möchte das Wort Luft begreifen und das, was mich bewegt. Dem Atem der Wolken lauschen und der Sprache, die aus dem Baum fällt. Das ist ein Text, der steht vor einem Kindergarten hier in Overath. Und dann hat mir jemand gesagt, der diese Tafel gesponsert hat. Der Text ist so schön, wenn ich mit meinen Enkelkindern da vorbeikomme. Die sagen immer, Opa, kannst du uns unseren Text vorlesen? Und das fand ich immer sehr berührend, weil die Kinder den Text auch sehr schön fanden und den so intuitiv auch aufgefasst und begriffen haben.
Vergängliches, Sommerblues, Dimensionen und Ankommen. Diese lyrischen Stationen folgen. Die vorletzte Tafel breitet auf das Ende des Lyrikweges vor.
Was bleibt? Schönheit eines Augenblicks bewahrt ihren Zauber. Und alles Wahre bleibt wahr, auch wenn wir gehen. Das ist ein Text, der, ja, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen das Leben so an sich vorbeiziehen lässt und resümiert, aber auch ein sehr, sehr hoffnungsvoller Text.
Die letzte Tafel mit der Nummer 15 unterhalb der Syriax-Siedlung endet mit den Zeilen »Wer die Dinge sieht«. Seit 28 Jahren lebt die Künstlerin nun in Overath. Der Lyrikweg um Overath ist für Marita Thomas eine Einheit der Poesie.
Und ich kann nur sagen, von den Schritten bis »Wer die Dinge sieht, wie sie sind, hat alles gesehen, wer in den Dingen erkennt, was sie sind«, hat verstanden. Und ich glaube, da schließt sich dieser Kreis und dieser Lyrikweg.
Beatrice Zeider, meine Kollegin, entdeckte für uns den poetischen Overather Lyrikweg. Durch die Scheibe meines Studios rechts sehe ich schon meine Kollegin, die wird Ihnen gleich die Nachrichten bringen und sie gibt dann nach 10 Minuten wieder zurück an mich. Dann wird's im Feiertagsspaziergang schwäbisch und wir reisen nach Mailand und Rügen ins Cliff Hotel.
Recherche d'un monde qu'elle veut sans doute meilleur. Pourtant, notre terre a gardé son rythme. Elle aussi a un cœur. Pourquoi ne pas l'écouter au lieu de l'étouffer? Plutôt que de courir après des leurs, arrêtons-nous un instant et écoutons.
Deutschlandfunk, Feiertagsspaziergang.
Da wir gerade in den Nachrichten von den schlimmen Überschwemmungen und Unwettern in Norditalien gehört haben, für kommenden Sonntag, also für unsere normale Ausgabe der Reisenotizen ab 11.30 Uhr, bereiten wir Ihnen einen Bericht vor über den Gardasee. Denn vor einiger Zeit hieß es noch, da trocknet alles aus. Insbesondere der Gardasee und der Wasserstand sinkt dramatisch. Meine Kollegin Christiana Coletti wird Ihnen die Wirklichkeit und die Tatsachen dann am kommenden Sonntag hier im Sonntagsspaziergang bringen. Zunächst aber möchte ich Ihnen jetzt was vorlesen vom römischen Philosophen Seneca. Um 5 vor Christi Geburt ist er geboren. Er hat gesagt, es kommt mehr darauf an, wie du kommst, als wohin du reisest. Deshalb sollten wir unser Herz nicht einem bestimmten Ort verschreiben. Es gilt, die Einsicht zum Lebensgrundsatz zu machen, dass man nicht für einen einzigen Winkel geboren ist, sondern dass die ganze Welt unser Vaterland ist. Seneca vor 2000 Jahren. Willkommen nochmal zum Feiertagsspaziergang. Andrea Stopp weiter am Mikrofon. Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Kommt Ihnen das bekannt vor? Oft wird den Schwaben nachgesagt, sie seien geizig, aber vielmehr achten sie bloß auf ihr Geld. Sie sind sparsam, allerdings auch mit Worten. Und sie sind ein liebenswertes Volk, wenn auch manchmal ein eigenartiges. All dies, um Sie einzustimmen auf unser Blättern im Dialektatlas der Deutschen Welle. Sie wissen das, haben vielleicht die eine oder andere Ausgabe schon gehört seit vielen, vielen Jahren. Auch hier dieser Dialektatlas Schwäbisch, den haben wir schon mal gesendet. Es ist aber so lange her, dass wir denken, wir sollten Ihnen das nochmal bringen. Und das Bleibende ist ja auch immer schön. Und der schwäbische Dialekt hat sich in dem Sinne nicht geändert. Mir schwätzet Schwäbisch. So sagen ja die Schwaben, sie sind stolz auf ihre Mundart und sie klingt für sie einfach richtiger als Hochdeutsch. Man liebt das gemütliche Eigenheim, natürlich das gute Essen und vieles mehr. Nicht nur Spätzle und Maultaschen. So, dann blättern wir. Wir schlagen es auf und der Dialektatlas Schwäbisch führt uns ins Schwabenländle.
Für mich ist Schwäbisch ist Heimat. Vor allem. Das ist für mich das Wichtigste. Und natürlich der Fleiß von den Schwaben. Das kann man nur Kehrwurf, was es so gibt. Die Gründlichkeit, das ist alles Schwäbisch.
Schwaben sind schaffig mit ihrer Kehrwurf, das stimmt. Weil das gibt es ja sonst nirgendwo auf der Welt wahrscheinlich.
Also was ich auch nicht kannte, ist, dass also das samstags überall die Straßen gefegt werden und die Gärten sind also meistens hier wirklich super ordentlich und aufgeräumt und schön, aber so dieser du siehst hier eigentlich nie jemanden abends mal so richtig schön im Garten sitzen. Das ist mir eigentlich so aufgefallen.
Ja, bei uns wird halt geschafft und nicht rumguckt. Aber das kann so ein Reichschmeckte aus Nordrhein-Westfalen natürlich nicht verstanden. Obwohl, die Gabriele Girbach, die lebt ja auch schon 15 Jahre bei uns in Süddeutschland. Und die hat uns Schwaben schon kennengelernt. Und ist auch kein Wunder, die ist ja mit einem echten Schwab verheiratet. Bei denen riecht es aber gut. Bratkartoffeln, lecker.
Na? Schafft.
Und da kommt auch schon der Mann heim, der Reinhard Girbach.
Ist göttli.
Und schon steht das Essen auf dem Tisch.
Das ist typisch schwäbisch, ja. Bibeleskäse mit Bratkartoffeln.
Jawohl, genauso wie Maultasche oder Mauldäschle, schwäbischer Kartoffelsalat, ein echter Rostbraten und natürlich Spätzle. Handgeschabt, ist doch klar.
Wir haben eine Oma, die schon über 90 ist und die hat uns dann, wie nennt man das? Bubenspitz oder?
Bubenspitze.
Bubenspitz oder hausgemachten schwäbischen Kartoffelsalat serviert und war dann immer ganz happy, wenn wir gekommen sind und haben das dann gelobt. Also ich habe teilweise die Sachen etwas übernommen, aber ich behaupte nicht, dass ich schwäbisch kochen kann.
Ja, zum Glück hat der Reinhard Girbach ja nur seine Oma. Denn das Essen, das ist uns Schwaben wichtig.
Wenn wir mit Bekannten zum Beispiel wandern gegangen sind und wir kamen dann, sind irgendwo eingekehrt, dann wurde also erst immer besprochen, wie das Essen jetzt angemacht ist und ob der Wurstsalat sauer genug ist oder ob die Spätzle hausgemacht sind. Das waren so Dinge, die waren mir völlig fremd. Da habe ich eigentlich nie drauf geachtet vorher.
Aber das war nicht das Einzige, was ihr völlig fremd war. Ich verstand es zwar selber überhaupt nicht, aber Fremde, die haben schon öfters mal Probleme, uns zu verstanden. Mir schwätze halt Schwäbisch. Und das überall und jeder bei uns im Ländle. Und natürlich lernen das auch schon Kinder bei der Gabi im Kindergarten.
Schiffle auf dem blauen See, hast du für mich Sitzplätze mit.
Hat das Schiffle auf der blauen See, das ist natürlich der Bodensee. Und das Lied findet die Gabi, die wo im Kindergarten schafft, schrecklich. Und seit die da ist, singen die auch schon nicht mehr auf dem See.
Schiffle auf dem blauen See.
Sondern auf am See. Aber sonst schwätzen alle weiter noch richtig Schwäbisch.
Das fing damit an, als ich gerade 3 Monate im Kindergarten war, dass ein Kind zu mir kam und sagte, Gabi, ich muss eine Rolle machen. Und ich habe den ganz entsetzt angeguckt und habe gedacht, was will denn der jetzt? Will der hier einen Überschlag machen oder eine Turnübung? Bis ich dann dahinter kam, dass das heißt, ich muss zur Toilette gehen oder ich muss Pipi machen.
Hochdeutsch Pipi, Schwäbisch halt Rolle. Aber die Kinder haben es auch nicht leicht und verstanden die Gabi auch nicht immer.
Gabi redet anders als Petra.
Gab es die Situation, dass ich immer zu den Kindern gesagt habe, so, wir fassen uns jetzt an und wir gehen in Zweier rein und nichts funktioniert. Und dann hörte ich, wie meine Kollegin sagte, jetzt hebt euch. Und zack, standen die Kinder wie eine Eins in der Reihe.
Mir fehlt es hier. Sieht wie vor...
Ha, hört sich das nicht schön an, wenn die Kleine wie die Große schwätzt?
Die hat noch eine Freundin, die heißt irgend so ein Name, so ein komisch.
Mit dem Besen in der Hand über andere Leute schwätzen. Man muss halt hier aufgewachsen sein, um richtig Schwäbisch zu kennen. Aber heutzutage gibt es ja schon im Internet Websites, die einem Schwäbisch erklären.
Schwäbische Linguistik ist klasse. Aus dem Internet lesen wir, man benutzt in vielen Fällen O statt A, und zwar dort, wo es sich um das Mittelhochdeutsch lange A handelt. In Schlaf, der wird zu Schlorf. Aber Schaffe bleibt Schaffe und wird nicht Schaffe.
Und Schaffe, das bleibt halt anstrengend, vor allem wenn man Päp dran muss. Händ ihr das verstanden, gell? Also Päp dran heißt, wenn man hart arbeiten muss.
Statt Oi benutzt man Ei oder Oi. Ja, aber was von beidem? Also breit wird zu breit oder Oa zu Broat.
Der Professor Arno Ruf, der wo früher auch an der Uni Diebing erklärt hat, der kennt sich richtig gut aus mit unserer Sprache. Ist ja auch ein Schwab. Jetzt gucken wir mal, was der Studierte im Internet zu den Regeln findet.
Schwäbische Regeln sind ein bisschen anders als Hochdeutsch-Präsens. Ich mache, ich mach, perfekt. Ich habe gemacht, ich han gemacht. Ich hatte gemacht, ich han gemacht. Das ist gut. Ah, das ist der erste gescheite Satz. Das Plusquamperfekt wird als doppeltes Perfekt gegeben. Ich han gemacht, geht. Futur, ich werde machen, ich mach, oder jetzt fange ich zu machen, ohn, das sagt auch keine Sau. Ich werde machen, ich mach, das heißt also statt Futur, sagt man das Präsens, oder jetzt fange ich an zu machen, oder so irgendetwas, ich fange jetzt an
zu machen. Jetzt kurz auf, schnell, jetzt fange ich sogar gleich gar nichts mehr zu verstehen, ich habe ja gar nicht gewusst, dass unser Schwäbisch so kompliziert ist. Das Futur hat bei uns ja auch nur eine ganz andere Bedeutung als bloß so die zeitliche.
Das heißt, man drückt eine Vermutung aus. Oder Futur 2, du wirst schon geärgert haben. Der hat mich geschlagen, ja, du wirst schon geärgert haben. Also Futur gibt es, aber es ist eine andere Funktion.
Grammatik und Geschwätz Schwäbisch, da überlegt man normalerweise eigentlich gar nicht so. Und na gut, jetzt müssen wir mal raus aus dem Internet, weil das kostet ja auch Geld.
Oder Feuerwehrhocketze. Ich weiß, ich habe dieses Wort, ich denke, Hocketze, was ist das denn? Bis ich dann mal dahinter gekommen, dass man das also hier so nennt und dass es also Hocketze, also da sitzen sie praktisch heißt.
Ein Schimpfwort im Schwäbischen ist zum Beispiel, wenn man zu jemandem sagt, es ist ein Bämul.
Eine Träne, so lahm, so ein Lahmarsch. Oder man krustelt rum.
Das ist ein Krustel.
Ja, auch jemand, der nicht fertig wird.
In den Pflanzennamen finden Sie natürlich noch vielfach mundartliche Wörter. Der Löwenzahn heißt Bettseicher, weil er den Harndrang anregt, wenn man ihn als Tee trinkt oder sowas.
Zängerrüssel.
Das sind Brennnesseln. Zängerrüssel.
Krombiere.
Krombiere, das sind schwäbisch Kartoffeln, so wie Breschling halt Erdbeere sind.
Wobei der Dialekt von Ort zu Ort schon sich unterscheiden kann.
Und es gibt sehr krasse Unterschiede, also zum Beispiel ist die stärkste Sprachgrenze zwischen Tübingen und seinem seit Jahrzehnten eingemeindeten Vorort Hirschau. In Tübingen sagt man Breut und in Hirschau sagt man Brot. Also das westschwäbische Ohr und das mittelschwäbische Oi, man weiß trotzdem, dass das Wort in der Standardsprache breiter ist.
Die Sprachgrenze verlaufet heute da, wo früher mal die alte Stammesherzogtümer waren. Später hat es dann das Großherzogtum Baden und das Königreich Württemberg gegeben. Und Württemberger, das sind wir Schwabe. Unser Bundesland, also Baden-Württemberg, das gibt's ja erst gut seit 50 Jahren. Das haben sie nach dem Zweiten Weltkrieg zum Bundesland quasi zusammengelegt. Badenser und Sauschwabe, so haben wir uns gegenseitig beschimpft. Aber heutzutage ist das eigentlich bloß nur Schauer.
Also interessanterweise reden am meisten über die Schwaben, die Badener, die gar nicht so weit weg sind von den Schwaben und die eigentlich in vielem ganz ähnlich sind. Und da wird hervorgehoben die Sparsamkeit der Schwaben, manchmal gesteigert bis zum Geiz.
Und das sagt der Schwab. Aber als Volkskundler hat sich der Professor Hermann Bausinger schon gut mit uns Schwaben und unserer Eigenheiten befasst. Und es stimmt schon. Wir achten einfach mehr aufs Geld als die andere Leute. Wir halten unsere Sache halt zusammen.
Das hat vor allen Dingen auch historische Gründe. Schwaben war ein verhältnismäßig armes Gebiet und es gab lauter kleine Bauern. Und das hat dazu geführt, dass alles ausgenutzt werden musste. Und daraus ist eine gewisse Sparsamkeit, also ein sehr vorsichtiger Umgang mit Ressourcen entstanden.
Jeder ist bemüht, mit 40 Jahren ein Häusle zu haben oder zumindest eine Eigentumswohnung. Das ist das Ziel von jedem Schwabe eigentlich. Hat nichts mit Geiz zu tun, einfach um im Alter vorgesorgt zu haben.
Genau so ist es. Und vor 10 Jahren haben die Girbachs dann auch eine Eigentumswohnung gekauft. Im Ländle ist ja auch schon schön. Viel Natur und Grün. Und im Sommer gibt's noch richtig Sonne, wo man an viele Baggersee beim Baden genießen kann.
Und im Winter, da hat's noch richtig Schnee. Da kann man gescheit Skifahren, vor allem auf der Alp. Kein Wunder, dass immer mehr Ausländer zu uns kommen.
Was mir auffallend sind, die Worte zum Beispiel Neu oder Hanoi oder Gell.
Sunyeon Park ist bloß auf Urlaub bei uns. Sie kommt aus Südkorea und hat dort Deutsch gelernt. Jetzt studiert sie in Tübingen Kulturwissenschaft und Ethnologie oder so etwas. Da hat sie auch eine Arbeit drüber geschrieben, wie Ausländer mit unserem Dialekt umgangen.
Eine Koreaner ist nach Deutschland ohne Kenntnisse über Dialekt gekommen. Und 2 Wochen später konnte er in einem Altenheim arbeiten. Und er musste eine Frau füttern. Und einmal hat diese Dame immer weiter gesagt, neu, neu. Und er war beim Füttern ganz fleißig und hat die Dame immer noch neu, neu gesagt.
Neu, neu heißt aber nein. Die arm alt Frau ist auf jeden Fall wahrscheinlich mal wieder richtig satt gewesen. Und das hat der Kerl auch irgendwann wahrscheinlich verstanden.
Wenn man mit anderen Leuten spricht, die jetzt woanders herkommen, dann muss man sich natürlich schon ein bisschen anstrengen.
Ich schwätze bloß Schwäbisch. Ich kann gar nichts anderes.
Ja, das gehört einfach zu uns. Denke ich, wir können ja auch dazu stehen, das Schwäbische ist eigentlich ein schöner Dialekt.
Aber für uns Schwaben ist das Schwäbische mehr als nur ein Dialekt. Und das weiß auch Seller Professor Ruf.
Man kann sich abgrenzen gegen die anderen. Man ist daheim in der Mundart. Und früher gab es da sehr viele Identifikationsmöglichkeiten. Die Dörfer waren landschaftsweis unterschiedlich angelegt und die Häuser sahen anders aus und die Trachten sahen anders aus und man hat anderes gegessen. Aber das alles, all diese Unterschiede sind weg. Worin man sich heute noch unterscheidet, ist eigentlich nur die Sprache. Und dadurch legt man vielleicht auch heute noch stärker Wert drauf, auf die Erhaltung des Dialekts dazu rein. Ganz unbewusst.
Also, mir schwätzt schon ganz bewusst so. Warum auch nicht? Bei uns braucht man nicht Hochdeutsch zu reden. Gell, Professor Bausinger?
Wobei es so ist, dass ja vom Schwäbischen zur Hochsprache ein fließender Übergang ist. Also man kann zum Beispiel erleben, dass man irgendjemand um eine Auskunft fragt und dass das Betreffende dann in verhältnismäßig gehobenem Umgangsschwäbisch die Auskunft gibt und zufällig trifft man die Leute dann nachher und merkt, dass die also ein ganz, ganz breites Schwäbisch und noch ein Ortsdialekt reden.
Die Schwaben kennen ja alles, außer Hochdeutsch.
Ja, genau.
Hört sich halt als Schwabe immer komisch an, wenn man versucht, Hochdeutsch zu sprechen.
Jetzt wird der Schnabel gewachsen. Ja.
Jeder, wer da meint, der muss Hochdeutsch reden. Und
das ist als wenn man Schwäbisch schwätzt, finde ich. Und ich bin ein Schwab, das hört man sowieso. Auch wenn ich spreche.
Wenn ein Schwab kommt, der spricht, der schwätzt anders Hochdeutsch wie.
Wenn im Fernsehen ist, hört man es dem an, dass es ein Schwab im Grund ist. Der kann nur so Hochdeutsch schwätzen wollen.
Wo sie hin, zum Städtele im Haus, Städtele im Haus, und du, mein Schatz, bleibst hier.
Bleibst hier, der hat nie richtig Schwäbisch gelernt, aber ist auch kein Wunder, der war ja bloß kürzer als Soldat hier bei uns. Und der hat ja nie gelernt, richtig sparen. Der hat ja nie ein Kehrwurf gehabt. Und der war wahrscheinlich auch nie bei einer Hockezee, also bei immer so einem richtig schönen schwäbischen Fest.
Oh, steht allein im Haus.
Thank you.
gleich 13:30 hier im Feiertagsspaziergang im Deutschlandfunk. Nachdem wir gerade in den schwäbischen Dialekt eingetaucht sind, eigentlich für heute anvisiert, aber ich muss Sie vertrösten auf kommenden Sonntag, auf unseren Sonntagsspaziergang. Wir möchten sprechen über den Wiener Dialekt und zwischen Leiwand und Wurst werden wir dann mit einer Sprachwissenschaftlerin der Universität Wien sprechen. Das wird dann am kommenden Sonntag sein, zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr im Sonntagsspaziergang. Ja, einmal auf Brettern stehen, die die Welt bedeuten, die große Welt des Musiktheaters. Welches Opernhaus könnte da begehrenswerter und interessanter sein als die berühmte Mailänder Scala? Das Teatro alla Scala di Milano für Opernfreaks ist dieses Haus ein absolutes Muss. Aber es geht hier heute nicht darum, im Parkett oder in einer der plüschigen Logen Platz zu nehmen, sondern um vielleicht wirklich auf den berühmten Brettern zu stehen, die sich einst mit Weltstars wie Maria Callas, Renata Tebaldi, Enrico Caruso, Luciana Pavarotti und vielen, vielen anderen schmücken durften. Michael Ernst hat für uns einen Blick hinter die Kulissen der Scala in Mailand geworfen.
Ein Ausflug nach Mailand kann ja so entspannend sein. Durch die Straßen flanieren, den Musikanten lauschen oder dem sowieso unüberhörbaren Glockengeläut. Wer mag, schaut dann auch mal in eine der geschichtsträchtigen Kirchen hinein, etwa in die nach dem Mailänder Stadtheiligen benannte romanische Basilika di San Ambrogio. Zumindest sonntags und an hohen Feiertagen ist der Andrang erstaunlich. Kurzzeittouristen schlendern aber wohl eher durch die Einkaufsmeilen, um die schicken Boutiquen zu bewundern oder sich in einen der vielen Cafés dem Dolce Farniente hinzugeben. Im Café Verdi zum Beispiel, da sitzen Nadja und Jonas bei ihren Getränken, bestaunen das traditionsreiche, wie ein kleines Museum ausstaffierte Lokal und berichten von ihren Mailänder Eindrücken.
Es sind aber auch viele Einheimische, glaube ich, unterwegs, die vielleicht das Schenker shoppen. Der Dom ist ja eigentlich so der Klassiker, den man sich mal angeschaut haben sollte, wenn man hier im Urlaub ist. Ich musste auch erst mal kurz stehen bleiben und habe erst mal ein Foto geschossen. Ja, weil es schon ein beeindruckendes Gebäude, gerade auch nochmal von außen das zu sehen, ja. Und deswegen ist das auch unser Plan, nochmal den zu besuchen.
Wo sonst kann man schon mal auf dem Marmordach einer Kirche den Blick über die ganze Stadt schweifen lassen? Bei guter Sicht sind sogar die Alpen zu sehen. Doch vor allem sollte man die 135 filigranen Turmspitzen und die vergoldete Manonina bestaunen, ein Wahrzeichen der Stadt. Nadja und Jonas wollen sich ihre kurze Auszeit in Mailand aber nicht mit Terminen überfrachten.
Tatsächlich haben wir uns erstmal nur noch heute die Scala und eben morgen noch zwei Aktivitäten vorgenommen. Und der Samstag wurde jetzt erstmal freigelassen. Da lassen wir uns wahrscheinlich dann treiben.
Heute die Scala. Gute Idee. Denn die ist wohl das bekannteste Wahrzeichen der lombardischen Hauptstadt. Aber nein, heute gehen wir ausnahmsweise einmal nicht durchs Hauptportal, um im Parkett oder in einer der Logen Platz zu nehmen und italienischer Oper vom Feinsten beizuwohnen. Ein paar Schritte weiter links ist der Eingang zum Museo Teatrale alla Scala. Dort empfängt uns Francine Garonneau, die charmante Gästeführerin des Museums.
Ich führe die Menschen durch unser Haus. Das ist absolut meine Leidenschaft. Es ist eine unglaubliche Sache, dass die Leute von überall herkommen, um unser Theater zu entdecken. Und für mich ist es ein Riesenvergnügen, sie herumzuführen und ihnen zu erklären, wie das Haus funktioniert. Ich erläutere ihnen die Geschichte, höre ihnen aber auch zu, denn hierher kommen Menschen aus der ganzen Welt und erzählen von den Theatern bei ihnen zu Hause. Das ist auch für mich sehr interessant.
Dabei wirkt Francine mit ihrem unentwegt freundlichen Lächeln und den tiefdunklen Augen, als sei sie ganz persönlich stolz, all die Gäste in ihrem Haus zu empfangen.
Ich bin glücklich, wenn die Leute mir sagen, dass es ihnen hier wirklich gefällt, denn das ist genau das, was ich ihnen vermitteln möchte. Wenn ich spüre, dass es funktioniert, ist das meine beste Belohnung.
Francine kommt ursprünglich aus Paris. Das Studium hat sie nach Mailand verschlagen. Sie hat sich in die Stadt verliebt, ist geblieben und, unüberhörbar, ganz vernarrt ins Teatro alla Scala. Hier kennt sie offenbar das Geheimnis jeder Tür, jeder Loge und weiß natürlich auch alles, was hinter den Kulissen geschieht.
Of course, you can't go where it is really dangerous.
Natürlich können wir nicht dahin gehen, wo es wirklich gefährlich ist, also in die Mitte der Bühne. Denn wenn man nach oben schaut, sieht man den sehr hohen Bühnenturm, wo auch die Techniker nur mit Helmen geschützt arbeiten. Aber wir haben die Möglichkeit, auf einen Teil der Bühne zu gehen, um den Besuchern zu zeigen, wie das hier drinnen funktioniert. Eine kleine Überraschung gehört mit dazu. Wenn Sie das Theater von außen betrachten, sehen Sie diese neoklassische Fassade, sehr geradlinig und einfach. Da könnte man denken, das Theater ist ziemlich klein und nicht sehr modern. Doch ich liebe diesen Moment, wenn die Leute hier drinnen stehen und sie sehen, was es mit der ganzen Maschinerie auf sich hat. Sie sind dann so überrascht, denn wir können mit großem Stolz sagen, dass wir ein modernes Theater sind. Diese Momente mag ich sehr.
Modernes Theater in historischen Mauern. Von der Bühne aus wirkt der leere Zuschauerraum mit dem roten Plüsch des Gestühls, den roten Stofftapeten in den goldumrankten Logen wie frisch renoviert. Im Grunde genommen stimmt dieser Eindruck. Fast.
Wenn Sie daran denken, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. La Scala wurde 1943 bombardiert und die wichtigste Sache für die Mailänder war es dann, zuerst ihr Theater zurückzubekommen. Sie begannen schon Ende 1944 mit dem Wiederaufbau. Als es 1946 wieder eröffnet worden ist, war das höchst bedeutsam für die Bevölkerung. Also nicht nur Häuser, Schulen, Krankenhäuser und so, sondern das Theater. Diese enge Verbindung gibt es hier schon seit einer sehr langen Zeit.
Dass die Bühnenmaschinerie der altehrwürdigen Scala hochmodern ist, fasziniert Jonas ganz besonders. Denn der versteht was von Theater.
Man wollte diesen Saal so originalgetreu lassen, wie es ist. Man wollte die Schräge vom Parkett nicht ändern. Man wollte die Logen so lassen, wie sie sind. Und deswegen konnte man auch nicht die Schräge weglassen auf der Bühne. Und das war für mich ein sehr interessanter Einblick.
Man atmet in der Scala gewissermaßen den Geist Giuseppe Verdis. Voller Respekt werten wir den unvergesslichen Rundgang nun im nach ihm benannten Café aus, wo es den ganzen Tag über italienisch laut zugeht.
Thank you.
Und jetzt nimmt uns Ulrike Sebert, meine Kollegin, noch mit zum Cliff Hotel. Das befindet sich in Sellin auf Rügen, feiert dieses Jahr den 45. Geburtstag. Errichtet für das Politbüro der DDR, wurde es um die Wendezeit von der wütenden Bevölkerung gestürmt, Scheiben eingeschlagen, Mobiliar entwendet. Und ein Zeitzeuge, den wir gleich hören werden, der von Anfang an im Hotel gearbeitet hat, kann dazu viel erzählen. Es gibt noch viele Details, die an die DDR erinnern. Nicht nur die Badarmaturen, die damals für Valuta aus Österreich gekauft wurden. Ulrike Sebert.
Früh um drei, da wird gepackt nach Plan und ganz genau. Der Trabi fährt im Feiertag, um fünf steht er im Stau. Vor Stralsund steht die DDR, um grünes Licht zu kriegen. Alle sind jetzt Teilnehmer der Invasion auf Rügen.
Wir sind in Sellin, der schönen Insel Rügen, und sie befinden sich im Cliff Hotel, dem damaligen Erholungsheim Barb. Ja, und ein bisschen mehr über die Geschichte können wir hier unterwegs nachher erzählen. Erstmal herzlich willkommen.
Nähert man sich dem Mönchgut im Südosten der Insel Rügen, leuchtet es schon von Weitem. Hoch oben auf dem Selliner Cliff, eingebettet in grüne Ostseekiefern. Die heute noch exklusive Lage des Hotels mit 247 Zimmern, auf der einen Seite die Ostsee, auf der anderen der Selliner See, weite Wiesen und dahinter die Granitz, war zu DDR-Zeiten für die Bürgerinnen und Bürger des Landes tabu. Das Gelände rund um das damalige Erholungsheim Barbe wurde gut bewacht. Elke Gloser ist seit vielen Jahren Gästebetreuerin im Cliff Hotel und führt durch die Geschichte des Hauses.
Damals war es ein Heim vom Zentralkomitee, also Veronika hat es bauen lassen. Es wurde 1978 eröffnet und war damals halt für das Zentralkomitee, für das Politbüro, Mitglieder der Volkskammer, die hier Urlaub gemacht haben. Und es war damals halt unsere Aufgabe, ihnen einen schönen Aufenthalt zu ermöglichen. Und ich sage wir, weil ich selber im August 78 hier begonnen habe und es mir damals Spaß gemacht hat, so wie es mir heute auch noch Spaß macht, Gäste zu verwöhnen.
1000 Liter Sonnenöl zwischen Sand und Schiefer, fasst man mal ein Mädel an, rutscht die Hand gleich tiefer.
Hans Modrow, Günter Schabowski, Egon Krenz, sie alle machten hier gern Sommerurlaub mit ihren Familien. Das Haus war ganzjährig geöffnet, im Herbst und Winter durften dann die Kreis- und Bezirksfunktionäre der Republik. Auch prophylaktische Kuren wurden im Winter angeboten. Der Stadtchef selbst war nur zweimal im Haus, erinnert sich Elke Kloser. Honecker besuchte lieber die ruhige Insel Film. Dafür kam sehr gern seine Frau Margot, denn hier wurde getanzt, gut gegessen und man traf auf internationales Publikum. Nicht nur aus den sozialistischen Bruderländern der Welt, sondern auch auf Gäste der kommunistischen Parteien Frankreichs, Belgien, Italien und der Bundesrepublik. Auch der SPD-Politiker Walter Momper mit seinem roten Schal saß hier schon zu DDR-Zeiten auf der Sonnenterrasse. Ein Fahrstuhl bringt die Hotelgäste noch immer direkt an den Strand. Elke Gloser.
Also dieses Tor ist original wie damals. Ne? Hier unten ist ein Gebäude, da war Polizeischutz und rundherum lief dann hier natürlich auch Patrouille und hat hier geschaut, dass da kein Loch im Zaun ist oder jemand hier eindringt. Das war wirklich so. Und jetzt, seitdem wir seit 2007 ja wieder im Privatbesitz sind, ist dieses Tor eigentlich wieder aktiviert worden und Hotelgäste können das mit der Zimmerkarte nutzen. Das ist einfach nur aus Sicherheitsgründen her gemacht worden, weil ganz viele Gäste das natürlich ein Spitz bekommen haben, dass es hier einen tollen Fahrstuhl gibt. Ne? Die sind dann ins Hotel gekommen mit ihren Luftmatratzen, sind dann hier mit dem Fahrstuhl runter und sind dann zum Strand.
Auf historischen Fotos die Architektur des Hauses sehr modern. Zwei Bettenhäuser aus hellem Sandstein, klar gestaltet mit geometrischen Formen. Dazwischen Leichtigkeit durch aufsteigende Sonnenterrassen und Verbindungsbauten. Für das Hotel wurde damals auch ein künstlerisches Gestaltungskonzept entworfen. Man beauftragte dafür 1977 bis zu 20 Kunstschaffende der DDR bzw. Künstlerkollektive. Deren Spuren sind nur noch wenige zu finden. Hoteldirektor Peter Schwarz kam 1997 aus Hessen auf die Insel Rügen und ist geblieben. Seit 2008 führt er das Cliff Hotel. Kunst und Kultur in seinem Haus liegt ihm besonders am Herzen.
Zum Beispiel gibt es ein ganz besonderes Windspiel. Das ist vom berühmten Berliner Bauschlosser und Kunstschmied Achim Kühn, der Sohn von Fritz Kühn. war sehr, sehr bekannt in der DDR und er hat ein Windspiel gebaut. Das ist also bis zu 3 Meter hoch und drehte sich früher sogar am Wind. Das steht vor Haus Zweig auf einer schönen Anhöhe, man blickt von dort aufs Meer. Und im Prinzip gibt es einen großen Basismetallkörper und da waren noch sehr, sehr filigrane kleine Windspiele integriert und die wurden tatsächlich dann entfernt. Das ist schade, aber es ist so, gehört auch zur Geschichte dazu und auch zu diesem Kunstwerk.
Es ist ja auch in der Wendezeit, es ist ja auch kein Geheimnis, als wir die Türen ja dann geöffnet haben, sehr, sehr, sehr viel gestohlen worden. Jeder kleine Haken, der da an der Wand war, gesagt, oh, ne, kann ich brauchen. Also wirklich im Wert von 150.000 DM wurden hier Sachen entwendet. Die haben ja jetzt die Lampen rausgeschleppt.
Hier die Metallwendeltreppe, auch von Achim Kühn gebaut. Zum Glück wurde auch hier nichts verändert. Vielleicht hat man sich nicht getraut, vielleicht hatte man auch kein Konzept. Ähnlich ist es bei der Glaskunst von Reginald Richter. Reginald Richter hat im Palast der Republik diese große Glasblume entworfen, die dort stand. Er hat verschiedene Glastüren mit dreidimensionalen Glaselementen versehen. Das ist ein Buntglas, was einer bestimmten Formsprache folgt, sehr geometrisch. Ja, sehr schön. Da kann man nur froh sein, dass nicht irgendjemand in diesen langen Jahren auf die Idee gekommen ist, wir brauchen dringend neue Türen und das Ganze fliegt auf den Schrott. Also wirklich Glück gehabt auch, das muss man wirklich sagen. Und heute wissen wir, selbst wenn wir umbauen würden, diese Türen müssen einfach bleiben.
Viele Kunstwerke seien auch über die Treuhand verschwunden oder wurden noch rechtzeitig eingepackt, sagt Elke Kloser und führt vorbei an kleinen Rückzugsorten für die Hotelgäste, schwärmt vom Feiern in der Kellerbar und im Meißner Porzellan im Café Romantik und im heutigen Zeiten im Cliff Hotel mit vielen Hochzeiten und interessanten Gästen.
Highlight war ja unser Kino. Zum Beispiel Schauspieler waren auch ganz viele hier, ne? Oder Adam Meck hier, der Vorsitzende vom DDR-Fernsehfunk, der hat dann eben halt auch mal Filme mitgebracht, die hier dann auch geschaut wurden. Ich weiß nicht, ob dann darüber auch entschieden wurde, ob sie denn mal später im Fernsehen zu sehen seien. Das kann natürlich möglich sein. Heute frage ich mich manchmal, den haben wir ja nie gesehen. Also ne, die Filme, die man heute schauen kann. Ne? Ja, und das ist unser schöner Saal Rügen jetzt. Heißt der Spiegelsaal. Seit 2010 hat ja jemand diese alte Kinoanlage wieder entdeckt und zum Laufen gebracht. Und seitdem machen wir ja wieder Cliff Kulturkino alle 14 Tage. Und das sehr, sehr gut angenommen wird von den Einheimischen, aber auch von den Hotelgästen.
Dieser jemand ist Christian Schmidt von den Lichtspielen Sassnitz e.V., ein Cineast der ersten Stunde. Schon als Kind begeisterte er sich für die Magie des Kinos und absolvierte zu DDR-Zeiten eine Ausbildung zum Filmvorführer.
Das war fast wie in einem Traum, den ich immer mal wieder hatte. Ich komme in ein altes Kino rein, was 20 Jahre lang nicht betreten wurde. Es steht alles noch an seinem Platz. Es ist alles noch funktionstüchtig, nur den Staub musste man ein bisschen abwischen. Und dann werden wir das mal aufschließen. Ja. Das sind die Projektoren. Und sowas stand natürlich in jedem großen Kino. 2 Projektoren, weil mit Überblendbetrieb gearbeitet wurde, vorgeführt wurde. Auf einer Rolle sind ungefähr 500 Meter drauf und die läuft so ungefähr 20 Minuten. Das heißt, der Filmvorführer ist immer damit beschäftigt, während der eine Projektor läuft, den anderen wieder zu bestücken.
Der Raum ist eine Zeitreise. Alles noch im Original von 1978. Christian Schmidt öffnet Schränke, dreht an Schaltern und drückt Knöpfe, erklärt die beiden Projektoren und bringt die Anlage zum Laufen. Selbst die Filmrollen könnte man mit den Originalgeräten wieder auf Anfang spulen, so wie er hier 3 Jahre lang gearbeitet hat. 2013 wurde das Kino dann digitalisiert. Die Filme im Cliff Hotel laufen heute wie überall mit einem Beamer. Der letzte Film 1989, der hier über die Leinwand flimmerte, war Dirty Dancing, erinnert sich Roland Erich, langjähriger Küchenchef des Hauses und von 1978 an dabei. Er führte das Hotel zusammen mit einigen Kollegen unter Verwaltung der Treuhand durch die Wendewirren in die Marktwirtschaft.
Im ersten Moment ging es eigentlich darum, dass auch viele Bürger von Selin und Umgebung das Haus natürlich erkunden wollten, ne? Und teilweise auch so weit war, dass sie es zerschlagen wollten, ne? Weil es war ein großer Frust, dass man eben viele Jahre hier nicht reinkam und so, ne? Und dann haben wir Kerzen aufgestellt und haben eigentlich symbolisch für Ruhe und Frieden gesorgt und haben versucht, die Bürger eben reinzulassen. Und das war aber teilweise gesittet kaum möglich. Ne? Also man hat uns da schon ganz schön überrannt. Aber es war dann eben wirklich für alle zugänglich. Und viele haben dann hinterher gesagt, naja, so wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben mit goldenen Wasserhähnen und tralala, so war es ja nicht. Es war gehobener Standard, also für DDR-Zeiten, aber nicht übermäßig Prunk und Glanz.
Auch an Bombendrohungen erinnern sich Elke Kloser und Roland Erich. Gäste mussten evakuiert und darum gebeten werden, abzureisen. Man wollte wie gewohnt Weihnachten und Silvester an der Ostsee feiern.
Wir haben dann am 4. Januar 1990 dieses Hotel als Cliff Hotel eröffnet und hatten dann natürlich regen Zustrom. In erster Linie natürlich aus den alten Bundesländern. Die D-Mark war ja stark, wir hatten ja noch normale DDR-Mark und das war dann schon für die, für kleines Geld, Riesenluxus. Ne? Und viele kamen natürlich und wollten das sehen, ne? Wo der Herr Honecker und Herr Krenz und Co. früher Urlaub gemacht haben. Und der Dr. Lobeck hat ja 2007 dieses Haus aus der Insolvenz gekauft. Und als er dann das erste Mal hier ins Restaurant kam und die Speisekarte in die Hand kriegte, stand drauf Erichs Brathering, hausgemacht. Da hat er sofort den Kellner an den Tisch gerufen und hat darum gebeten, der Küchenchef möchte noch mal rauskommen, wie es sein kann, dass heute immer noch Erichs Brathering auf der Karte steht. Man musste ihn natürlich aufklären, dass nicht der Erich Honecker gemeint war, sondern der Küchenchef war ja Roland Erich, also ich, mit EH geschrieben.
Elke Kloser führt noch auf das Dach des Hotels und zeigt Richtung Schwimmbad.
Von hier oben kann man sehr schön diese Hyperschale von dem Architekten Ulrich Mütter bewundern. Und da wir ja ein besonderes Prestigegebäude schon waren, haben wir halt auch so eine Dachkonstruktion abbekommen. Ne? Ulrich Mütter hat es ja verstanden, den Beton so zu gießen, als ob man ein Segel im Wind hat. Ne? Und es ist eigentlich eine freischwebende Dachkonstruktion. Man kann hier seine 25 Meter Bahn schwimmen. Und es ist außerdem noch ein ozoniertes Schwimmbad. Es wird mit Sauerstoff gereinigt, hat eine ganz besonders aufwendige Aufbereitung und natürlich total beliebt.
Wie Perlen auf eine Kette gefädelt, finden sich verschiedene Bauten von Ulrich Mütter entlang der Ostseeküste. Der Rettungsturm in Binz, die Strandmuschel in Sassnitz und hier vom Dach aus an der Promenade zu sehen das Inselparadies. Auch der Teepot in Rostock-Warnemünde ist ein Betonschalenbau des Architekten. Für die DDR war Ulrich Mütter als Repräsentant der architektonischen Moderne international ein wichtiges Aushängeschild. Er baute in Havanna, Kuwait und Helsinki. Auch in Wolfsburg entwarf er die Kuppel für das Zeiss-Planetarium. Dafür bekam die DDR 1978 im Gegenzug 10.000 VW Golf geliefert. Seit der Wende wurden bis in die Gegenwart 30 Mütterbauten abgerissen, 25 stehen heute unter Denkmalschutz, darunter das Schwimmbad im Cliff Hotel.
Also nochmal erinnert, am 6. Mai 1978 seinerzeit ist das Cliff Hotel auf Rügen in der DDR eröffnet worden. Ulrike Seebert hat sich drin umgesehen. Ich möchte Sie noch gerne einladen für den kommenden Sonntag. Ab 11.30 Uhr bin ich verabredet mit der Sprachwissenschaftlerin Lisa Kramer von der Universität Wien. Wir wollen uns über den Wiener Dialekt unterhalten. Zudem schauen wir auf den Wasserstand im Gardasee. In Paris ein Porträt des verschwundenen Viertels La Courtie. Und aus Anlass des Tags des Museums, der ist kommenden Sonntag, ein Rundgang im Sea War Museum an der Westküste Jütlands. Jetzt erstmal Ihnen weiterhin einen angenehmen Feiertag. Andrea Stopp grüßt aus Köln.